Hallo, hier ist Ulrike mit der 90. Folge von Entspannt im Garten. Ich erzähle euch in diesem Podcast wieder das Neueste aus dem spannenden Alltag einer Hobbygärtnerin und gebe dabei den ein oder anderen Tipp. In dieser Folge geht es erst um das Wetter und den phänologischen Kalender und dann berichte ich mehr oder weniger, was ich so gemacht habe bislang im Garten und gebe einen kleinen Ausblick auf die Gartenarbeit im Ende April, Anfang Mai. Erstmal zum Wetter. Wir hatten ja tatsächlich über die Osterferien, also in der Zeit vom 10. April bis jetzt 24. April, das strahlendste Wetter hier in Deutschland. Das heißt, es gab wirklich einen Frühling wie im Bilderbuch. Die Bäume begrünen ja jetzt und die Obstbäume blühen. Hier im Rheinland blühen die Apfelbäume seit circa 10 Tagen, stehen jetzt in Vollblüte. Und man konnte das alles bei schönstem Sonnenschein genießen und die Temperaturen waren mittags, nachmittags hier teilweise an die 20 Grad. Die Nächte wegen dem klaren Wetter teilweise recht frisch, aber im Rheinland hier immer oberhalb der Frostmarke. Also ein ganz fantastisches Wetter für die Gartenarbeit und auch für Stündchen auf der Sonnenliege im Garten. Was ich persönlich auch richtig genossen habe, da ich passenderweise 2 Wochen Urlaub hatte, also besser konnte man es eigentlich nicht antreffen. Wermutstropfen für die Natur ist hier natürlich wieder, dass es für die Jahreszeit zu trocken war und auch weiterhin ist hier im Rheinland. Es hat also so gut wie gar nicht geregnet und die ersten Landwirte, vor allem im Norden und Osten, fürchten schon um ihre Weizenaussaat, die nicht gut genug keimt. Das lässt also wieder fürchten, dass es zu einer weiteren Dürre kommt. Dieses Wetter ist jetzt ganz im Gegensatz zu dem April im letzten Jahr wieder ein wenig zu warm, vor allem nach dem sehr warmen Winter ist auch die Kultur, also der phänologische Kalender, wieder seiner Zeit voraus. Hier würde ich sagen, hat alles 14 Tage vor den üblichen Durchschnittswerten angefangen zu blühen. Der Vollfrühling, der ja markiert wird von der Blüte der Apfelbäume, hat hier schon vor gut 10 Tagen begonnen. Im letzten Jahr war der April viel zu kühl und auch sehr nass, was der Natur natürlich gut getan hat mit dem Regen, gefolgt von dem auch zu nassen Mai und dann der Flutkatastrophe im Juli hier im Westen. Das ist ja sattsam bekannt. Also zu fürchten ist, dass das Wetter tatsächlich jetzt unterm Schnitt immer extremer wird, beziehungsweise für dieses Jahr lässt sich hier im Norden eher wieder eine zu große Trockenheit befürchten. Neben der Apfelblüte sind weitere Zeigerpflanzen für den Beginn des Vollfrühlings die Blüte von Flieder und Goldregen, die Blattentfaltung bei Stieleichen und Eschen sowie die Vollblüte von Süßkirschen und Löwenzahn. In der Mitte des Vollfrühlings blühen dann die Ebereschen. Es kommt zum Blattaustrieb bei den Weinreben und das Ende des Vollfrühlings wird markiert von der Blüte der Himbeere und dem Blühbeginn vom Wiesenfuchsschwanz. Jahreszeitlich erstreckt sich der Vollfrühling meist von Ende April bis Mitte, Ende Mai. Im Garten ist das eine sehr arbeitsreiche Zeit, da ist einiges zu tun. Bis zum Ende Mai sind die meisten Kulturen ja im Beet. Jetzt muss man noch mit den wärmeliebenden Gemüsen abwarten bis zu den Eisheiligen, die Mitte Mai sind. Also Paprika, Tomaten, Auberginen, Zucchini und Artischocken können erst nach den Eisheiligen ins Freiland. Aber jetzt kann man einiges an Gemüsen sehen, also mehr wie in dem Hochfrühling oder Vorfrühling. Jetzt kann man ins Freiland säen. Möhren, rote Rüben, Salate, Chicorée, Radieschen, Rettich, Zuckermais, Mangold und nach den Eisheiligen, wie gesagt, dann auch Bohnen und Gurken und Kürbis ins Freiland. Man kann vorgezogene Gemüse jetzt pflanzen, nämlich Kohl, Salate, Sommerlauch, wie gesagt Tomaten und so weiter, erst nach den Eisheiligen ins Freiland. Im Ziergarten kann man jetzt wärmeliebende Sommerblumen auch ins Freiland säen. Das wären Tagetes, Schmuckkörbchen und so weiter. Ich selber habe, wie gesagt, die Zeit im Garten jetzt sehr genossen. Ich war eigentlich immer nachmittags da. Im Garten habe ich mich so langsam durch meine Beete gewühlt sozusagen. Und es hat sich da wieder dieses Prinzip bewährt, sich immer nur einen kleinen Teil vornehmen. Immer ein Beet nach dem anderen vorbereiten. Ich bin also bei der Bodenbearbeitung, habe da wieder unzählige Pflänzchen von dem kriechenden Hahnenfuß rausgehackt und teilweise den Boden halt gelockert, beziehungsweise nach meiner Technik umgegraben, Schollen hochheben, aber dann nicht umdrehen, sondern möglichst nicht umgedreht wieder auf den Boden fallen lassen. Ich nehme mir da höchstens immer, ja, sagen wir, vielleicht höchstens 4 Quadratmeter auf einmal vor. Kommt natürlich darauf an, wie verunkrautet die Fläche ist, wie schnell man da vorgehen kann. Und am Anfang denkt man, man schafft es nicht, aber nach so 10 Tagen Gartenarbeit bin ich doch jetzt fast einmal rum im Garten, was ich natürlich toll finde. Und es hat sich da ein Werkzeug sehr bewährt. Ich glaube, das lichte ich auch mal ab. Ich habe mir da einmal in einem Reifeisenmarkt so eine Pflanzhacke besorgt, die wirklich toll ist. Da kann man gerade den kriechenden Hahnenfuß und so Gräser super aushebeln, aushacken, und man kann sehr viel gezielter vorgehen, als wenn man mit der Grabgabel oder der Pflanzschaufel daran geht. Also man kann besser, gerade dieser kriechende Hahnenfuß, der verfilzt sich gern mit anderen Stauden, und man kann besser da den kriechenden Hahnenfuß, also das Unkraut, packen und die Staude daneben mehr oder weniger unbeschädigt lassen. Das klappt mit der Grabgabel weniger und auch mit der Pflanzschaufel nicht so gut wie mit dieser Hacke, weil die sehr spitz zuläuft. Also wirklich ein tolles Teil. Das sieht so aus wie eine Spitzhandhacke, die also spitz zuläuft, am einen Ende spitz ist und auf dem anderen Ende ist sie, ja, was sind das, vielleicht so höchstens 5 Zentimeter, dann gerade. Da kann man mit der geraden Seite dann auch Unkräuter zum Beispiel an Plattenwegen kratzen oder auch weitflächiger da in den Beeten haken. Und mit der spitzen Seite kann man halt die Unkräuter ganz super aushebeln. Sehr praktisch, das Teil. Ja, gerade habe ich nochmal nachgeguckt. Ich habe das nicht in einem Baumarkt gekauft, sondern im Internet. Das ist eine japanische Unkrauthacke. Und die habe ich mir bloß gekauft im Internet, weil ich zeitweise meine andere kleine Handhacke einfach verlegt hatte. Und die ist dann zwar wieder aufgetaucht, aber ich habe in keinem Baumarkt etwas Vergleichbares gefunden, was ich sehr ärgerlich fand. Da gibt es nur noch diese Systeme, und man kann eigentlich nur Hacken mit langem Stiel kaufen. So eine kleine Handhacke war nicht auffindbar. Ja, worüber ich mich sehr geärgert habe und aufs Internet halt verfallen bin wieder und diese japanische Unkrauthacke gefunden habe, was der beste Kauf ever war, wie sich jetzt herausstellte. Nun ja, ich werde dafür nicht bezahlt, aber das ist mal nun ein Tool. Ja, gestern habe ich damit erfolgreich gearbeitet, in diversen Staudenbeeten auch und zwischen den Himbeeren Unkraut damit gehackt. Und ja, also es wird zu einer Freude, diesen kriechenden Hahnenfuß damit auszuhebeln, was ich so nie gedacht hätte. Es ist halt immer schön, wenn man mit irgendetwas schnell und effektiv arbeiten kann. Das ist einfach ein sich selbst belohnender Prozess sozusagen. Ja, des Weiteren habe ich mich mit dem Bodenlockern auch damit beschäftigt, den Kompost umzusetzen, beziehungsweise die Komposterde auf der Erde dann zu verteilen. etwa ein Eimer Kompost pro Quadratmeter. Da muss ich also noch ein bisschen nachlegen. Letztes Jahr sind ja diese Riesenmengen an Grünzeug angefallen, weil es so geregnet hat. Ich hatte also einen Komposthaufen mehr deswegen wie gewöhnlich. Und da bin ich auch noch immer nicht ganz durch mit dem Abtragen der Komposthaufen, was aber natürlich mit so einer der nachhaltigsten Formen der Düngung ist. Man spart das Geld für den Kunstdünger und tut sehr viel für das Bodenleben. Ich habe auch wieder beim Bodenlockern gemerkt, dass die Dichte der Regenwürmer wirklich zunimmt. Als ich den Garten übernahm, der vor jetzt 20 Jahren davor konventionell mit Blaukorn und Ähnlichem gedüngt war, war der Regenwurm ein selten anzutreffender Gast. Das hat sich jetzt aber nach 20 Jahren immer brav mulchen und Kompost ausbringen deutlich geändert, was mich natürlich sehr freut. Das ist auch eine Arbeit, die jetzt kommt, dass ich die Komposte halt neu aufsetze. In dem jetzigen Kompost war einiges an dicken Staudenteilen wie Sonnenblumenstängel und Hölzer, die ich da rausfische. Und ja, da schaue ich mal. Also teilweise war das noch so unverrottet, dass ich das als Markierstäbe für die Aussaaten benutzt habe. Teilweise baue ich das in den nächsten Kompost ein oder bringe es auf unsere Feuerstelle, wo wir Gartenabfälle sammeln im Kleingärtnerverein, die dann in Osterfeuern kürzlich verbrannt wurden oder dann wieder im Herbst im Martinsfeuer. Wir haben auch wieder etwas Pferdemist gespendet bekommen. Der Garten, der liegt bei uns in einem Gebiet, der von Pferdewiesen umgeben ist und die sind froh, wenn sie den Mist loswerden. Da habe ich mir auch so 3 Schubkarren gesichert, die ich jetzt teils in den Kompost einbaue, was am besten ist. Und ein wenig werde ich auch direkt in den Beeten ausbringen. Teils habe ich das schon gemacht, Kartoffelbeet damit gedüngt. Und in den Hochbeeten habe ich das auch mit eingebaut. Ich habe 2 Hochbeete, die ich benutze. In dem einen werde ich wieder die Gurken dann nach den Eisheiligen auspflanzen. Die Gurken werde ich demnächst vorziehen. Wahrscheinlich sehe ich die so Mitte, Ende nächster Woche aus, weil Gurken wachsen sehr schnell und dürfen nicht überständig verpflanzt werden. Das ist ungünstig. Ja, Aussaaten. Was ich noch neben den Gurken vorziehen möchte, ist Zucchini wieder. Und vielleicht sehe ich doch mal ein wenig Mais vorher aus oder ich sehe den direkt ins Beet. Damit sollte man abwarten mit dem Mais direkt ins Beet. Ich denke, erst Anfang Mai und das auch nur, wenn keine harten Fröste in Sicht sind. Das wäre also noch vorzuziehen. Direkt gesät habe ich jetzt schon Salat, Möhren mit einer Markierungssaat von Dill. Dann habe ich rote Beete gesät. Ausgepflanzt habe ich schon selbst vorgezogenen Pflücksalat, der mal so mit Ach und Krach angegangen ist. Dann hatte ich eine Keimprobe von dem Mombacher Winter, die habe ich ausgepflanzt. Der schlägt sich auch ganz gut. Den kann man offensichtlich tatsächlich im Frühjahr genauso gut aussäen. Ist ja eigentlich ein Wintersalat. Und Steckzwiebeln sind rausgekommen. Die Kartoffeln habe ich gesetzt. Die Kartoffeln sind jetzt auch schon aus der Erde, die hatte ich ja vorgekeimt. So ab etwa 5 Tagen sieht man das erste Grün in dem Kartoffelbeet. Ja, und dann habe ich noch diverse Sommerblumen gesät. Schmuckkörbchen habe ich gesät, Sonnenblumen. Vorgezogen habe ich Tagetes. Direkt ins Beet gesät habe ich noch den kalifornischen Goldmohn und die Bechermalve direkt ins Beet gesät. Ja, da bin ich gespannt, was das gibt. Und ich habe schon gesehen, dass der Salat eifrig keimt. Ich kann ja immer nie glauben, dass die Saaten wirklich aufgehen. Und jetzt ist es wieder so, dass ich wahrscheinlich da sehr viel Salat habe und auch zu dicht gesät. Das muss ich mit einiger Sicherheit dann vereinzeln. Aber das Gute beim Pflücksalat ist, man kann ja dann die jungen Pflänzchen rausziehen und damit halt den ersten Salat machen. Und es bleiben noch immer genug Pflänzchen stehen, die dann später zu den ausgewachsenen Pflücksalaten werden. Pflücksalat habe ich eine alte Sorte, wo ich auch Saatgut gewinnen möchte. Das ist der venezianische Pflücksalat. Letztes Jahr ist das leider so mehr oder weniger schief gegangen. Just als das Saatgut dann reif war, hat es so sehr geregnet, dass das verschimmelt ist, schlecht geworden ist. Man konnte nur ganz wenig Saatkörner retten. Und ich habe damit mit also recht viel Saatgut dann eine dieser Probeaussaaten gemacht und hat da eben mehr gekeimt, wie ich dann dachte. Aber das war so, dass man es kaum reinigen konnte und auch nicht auf den Pflanztauschbörsen oder in den Saatgutboxen anbieten konnte. Auf dem Beet, wo die Tomaten hinkommen sollen, habe ich Rauke gesät und noch so einen asiatischen Kohl, die hoffentlich reif sind, bevor die Tomaten ins Beet kommen bzw. dann nach und nach abgeerntet werden sollen. Da habe ich auch wieder eine Reihe Lauch mitten in das Tomatenbeet schon gepflanzt. Die Tomaten sollen den Lauch ja vor der Lauchmotte schützen. Und die Partnerschaft hatte ich letztes Jahr, das hat sich eigentlich auch ganz gut bewährt. Ich habe ja auch Tomaten wieder vorgezogen. Leider ist da zu berichten, dass die irgendwie vor sich hin kümmern. Ich weiß nicht so genau, warum. Ich habe die schreckliche Vermutung, dass es tatsächlich an den torffreien Erden liegt. Ich habe dieses Jahr nämlich das erste Mal wirklich torffreie Anzuchterde auch gekauft. Es gibt da ja jetzt ein sehr großes Angebot von in den Baumärkten. Und ich kann es nicht wirklich belegen, aber ich habe den Eindruck, dass diese Erden nicht so gut zur Anzucht geeignet sind wie andere Erden. Ja, also ich hatte teilweise da Pflänzchen, ich habe wohl mit anderer Erde auch gemischt, mehr oder weniger. Und ich habe den Eindruck, da wo ich mehr konventionelle Erde untergemischt habe, das habe ich bei den Paprikas gemacht, sind die Aussaaten sehr viel besser gekommen als in den Mischungen, wo ich da weniger von drin hatte. Und es war bei einigen Tomaten wirklich so, dass die so eine Art Wachstumsstillstand hatten. Die sind zwar gekeimt, aber dann sind Pflänzchen 2-3 Wochen überhaupt nicht gewachsen. Ja, das ist traurig. Da ich also wohl verschiedene Mischungen da in den Töpfen hatte, sind einige Pflänzchen doch so halbwegs gekommen. Ich habe sie jetzt auch wieder in dem Foliengewächshaus auf der Terrasse am Haus stehen, wo die eigentlich hoffentlich noch was weiter wachsen. Ja, ich werde mal schauen. Auf jeden Fall werde ich nicht so tolle Pflanzen haben wie die Jahre davor. Ich habe auch andere Sorten genommen, aber ich teilweise auch dieselben. Daran liegt es also nicht. Ich habe mehr Sorten genommen, die ohne Dach resistenter sind, weil leider werde ich dieses Jahr kein Tomatendach mehr haben und habe also mehr Sorten jetzt drin, die angeblich mit Regen besser klarkommen. Ich werde sehen. Bei den Aussaaten im Freiland und auch in dem einen Hochbeet habe ich wieder festgestellt, wie nützlich das Mulchen von Boden ist. Bei uns ist es ja so, dass der Boden recht lehmig ist und wenn man da Aussaaten von oben gießen will mit der Brause der Gießkanne, passiert es trotzdem, dass nach einem Tag die Fläche betonhart wird. Ich bin dann schließlich auf die Idee gekommen, Rasenschnitt darüber zu verteilen und dann zu gießen. Und siehe da, es ist tatsächlich so, dass dieser dünne Rasenschnitt, der darüber ist, den Boden vor der Austrocknung und auch vor der Verwandlung in eine Betonfläche schützt. Dasselbe habe ich auch auf einem Hochbeet gemacht. Da dachte ich, naja, bevor da die Paprika reinkommen, kann ich diese toll feinkrümelige Erde ja dort nutzen, um was auszusehen. Da hatte ich so einen Sack von der torffreien Aussaaterde dann als oberste Schicht reingetan. Und auch die hat sich leider nach dem Gießen in so eine betonharte so eine betonharte Haut bekommen. Das hat sie dann nicht mehr bekommen, nachdem ich auch da den Rasenschnitt draufgelegt habe. Ja, also Mulchen, das kann man nicht hoch genug loben. Habe ich ja auch schon öfter erwähnt. Das ist Nahrung für die Regenwürmer, die sich die Halme ja reinziehen in ihre Erdhöhlen. Und es schützt den Boden vor Austrocknung und auch vor Verdunstung. Und die Erde ist darunter halt feinkrümelig, statt wie gerade bei uns mit diesem lehmigen Boden sich in eine Betonfläche zu verwandeln. Also man hat sehr viele Vorteile, wenn man das macht. Blöderweise ist es ja so, wenn es so trocken ist, dass der Rasen dann auch nur nicht mehr so üppig wächst. Man hat also gerade, wenn man viel Mulch braucht, im eigenen Garten dann oft zu wenig. Ich benutze ja hauptsächlich den Rasenschnitt. Ja, also man kann nur hoffen, dass es dann doch noch hinreichend regnet, aus mehreren Gründen. Jetzt habe ich, wie gesagt, teilweise den Boden dann auch mit dem Kompost bedeckt, den ich ja noch ausbringe, und mit dem ersten Rasenschnitt, der aber ein bisschen dünn schon ausfiel und nicht für ganz alle Flächen gereicht hat. Das ist eine Gartenarbeit, die im Vollfrühling auch beginnt. Den Rasen mähen, man sollte ihn nicht zu kurz mähen, den Rasen auch düngen, weil eine gute Düngung stärkt den Rasen und verschafft dem Rasen Vorteile gegen Unkräuter, die sich da verbreiten wollen, und vor allem auch gegen das Moos. Ich bin gar nicht so böse über das ein oder andere Unkraut, in Anführungsstrichen. Was zu beobachten ist, dass es dieses Jahr absolut viele Gänseblümchen gibt. In ganz Brühl habe ich gesehen. Also die blühen da wie verrückt. Irgendetwas war sehr gänseblümchenfreundlich letztes Jahr oder auch dieses Jahr. Die haben sich also sehr verbreitet und sehen im Rasen natürlich einfach nur hübsch aus. Was noch nützlicher ist für Insekten, ist Klee im Rasen. Das kann man auch richtig beobachten, dass der sehr besucht ist von Wildbienen, Hummeln und so weiter. Da ist die Empfehlung dann nochmal zu beherzigen, dass man vielleicht nicht die ganze Rasenfläche auf einmal dann abmäht, wenn der Klee auch blüht, damit die Insekten dann immer noch etwas vorfinden an blühendem Klee. Mit bei der Bodenbearbeitung bin ich auch dabei, die Tröpfchenbewässerung zu kontrollieren, ob da alles noch funktioniert. Ich hatte ja berichtet, dass ich im Garten dieses Perlschlauchsystem verlegt habe. Damit habe ich vorletztes Jahr begonnen. Letztes Jahr brauchte man sie nicht aus nachvollziehbaren Gründen. Da gab es ja diesen sintflutartigen Regen und es war generell sehr nass. Aber dieses Jahr im Frühjahr hat sie sich schon bewährt. Ich habe also teilweise entlang dieser Schläuche dann die Aussaaten auch gemacht und brauchte dann halt nur die Tröpfchenbewässerung anzustellen. Und die Aussaaten waren hinreichend bewässert. Hier auch mit ein großer Vorteil dieser Tröpfchenbewässerung, dass eben der Boden auch wiederum nicht so verschlemmt und so hart wird, wie wenn man den mit der Brause von oben gießt. Dadurch, dass die Tröpfchen halt Tröpfchen für Tröpfchen in das Erdreich einsickern, verhindert man, dass der Boden sich so verfestigt und verdichtet. Ganz davon abgesehen, dass man eben auch weniger Wasser verbraucht und keine Verluste hat durch Verdunstung. Ja, also Tröpfchenbewässerung ist sicher eine Sache der Zukunft. Ich bin also da also auch noch dabei, die Schläuche zu prüfen. Bei mir im Garten ist es halt schwierig, die zu verlegen, weil der Garten Gefälle hat. Da hat man Probleme mit dem Druckausgleich in den Perlschläuchen. Und teilweise sind die auch undicht. Die undichten Stellen, die flicke ich dann durch so ein Längsverbindungsstück, was nicht so schwierig ist. Man muss den Schlauch dann halt an der Stelle durchschneiden und dieses Plastikteil da einsetzen. Das dichtet dann das Loch ab. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt so im Sinne des Erfinders ist. Bis jetzt funktioniert es aber. Und ich bin hinreichend zufrieden mit der Tröpfchenbewässerung. Und es kann sein, dass ich sie dieses Jahr tatsächlich ja dann mehr brauche, je nachdem, wie das Jahr weitergeht, was Trockenheit angeht. Was weiter Freude macht, ist auch die Vögel zu beobachten an der Futterstation. Da hatte ich ja angekündigt, dass ich da weiter berichte, auch zu der Frage, ob man Vögel jetzt weiter füttern soll oder nicht. Das Problem hier ist, dass ich da keine eindeutige Aussage zu gefunden habe, beziehungsweise widersprüchliche Haltungen. Der NABU empfiehlt, Vögel im Sommer nicht zu füttern, mit dem Argument, dass man das Gleichgewicht in der Vögelpopulation da verschiebt durch diesen Eingriff. Die Fütterung, die bevorzugt Körnerfresser, weil in der Regel eben doch Körner gefüttert werden. Und es wird auch gesagt, dass je nachdem das Futter dann doch an die Jungvögel verfüttert wird von den Eltern, was die teilweise dann nicht vertragen. Der NABU empfiehlt also quasi zur Sicherheit, wenn überhaupt, da nur aufgetaute Mehlwürmer zu verfüttern oder Wildsämereien. Da frage ich mich, das machen also, glaube ich, nur ganz hartgesottene Vogelfans, beziehungsweise das ist ja schwer umsetzbar. Es gibt eine andere Fraktion, die argumentiert dafür, die Vögel auf jeden Fall weiter zu füttern, mit der Begründung, dass es eben 80% weniger Insekten gibt und die Vogeleltern auch während der Jungvogelaufzucht durch dieses Futter unterstützt werden und die wenigen gefangenen Insekten dann tatsächlich ihren Jungen verfüttern können. Ich habe dazu leider keine abschließende Antwort gefunden. Ich habe jetzt mit diesem Futter, was ich habe, was keine riesen Erdnussstücke sind, an denen kleine Vögel ersticken könnten, sondern bei mir sind es halt diese geölten Haferflocken. Da gibt es in einem Vogelblog auf Facebook ein Rezept für und geschälte Sonnenblumenkerne. All das empfiehlt der NABU nicht, aber nun gut, ich habe es jetzt so gemacht. Ich würde mich freuen, wenn da jemand in der Hörerschaft ist, der sich da vielleicht auskennt. Der kann sich gern melden. Also mir kann man über die Webseite Entspannt im Garten schreiben oder auch in den Kommentaren. Auf Spotify oder auf iTunes. Ich würde mich freuen, wenn da jemand was zu weiß und mal Bezug nimmt. Bislang füttere ich halt diese Mischung weiter. Allerdings halte ich auch im Bekanntenkreis hier Ausschau nach jemandem, der dazu was sagen kann, habe bislang aber leider keinen gefunden. Ja, was jetzt noch so ansteht im Garten ist, Verblühtes von den Zwiebelblumen abschneiden. Die Blätter aber stehen lassen, damit die Zwiebeln Kraft fürs nächste Jahr tanken. Stauden stützen und hochbinden. Nach den Eisheiligen die wärmeliebenden Gemüse auspflanzen. Ich werde da auch wieder Stangenbohnen, auch da wieder von Saatgut alter Sorten anbauen. Die Stangenbohnen, das hatte ich ja schon mal erwähnt, die ziehe ich immer vor, weil die sonst bei uns ein Opfer der Bohnenfliege werden. Ich ziehe die vor, bis sie so die ersten Blätter sozusagen haben und stabil genug sind, um sie dann sehr schnell auszupflanzen auch. Und habe dieses Jahr für den VEN auch im Kleingarten mehrere Mitgärtner gewinnen können, die mit Bohnen vermehren, Saatgut alter Sorten, wo der VEN immer Vermehrer sucht, die das in den eigenen Gärten anbauen. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich sage und schreibe 8 Leute gemeldet haben. Das ist bei 31 Gärten schon ganz schön viel und ja, da freue ich mich richtig drüber. Also wir vermehren Stangenbohnen, aber auch Buschbohnen, Saatgut alter Sorten, die es so im Handel nicht zu kaufen gibt und die eben auch vom Aussterben bedroht sind. Die meisten werden das ja wissen, VEN ist ein Verein, der sich dafür einsetzt, diese alten Gemüsesorten zu erhalten. Ja, und die Buschbohnen, die kann man nach den Eisheiligen dann auch ins Freiland säen, sollte aber da tatsächlich abwarten, dass der Boden ausreichend erwärmt ist, weil die Bohnen mögen es überhaupt nicht nass und kalt. Einen kleinen Nachtrag muss ich noch zu einem ganz anderen Thema machen. Ich hatte in der letzten Folge ja berichtet, der Landtag würde über diese Phantasialand-Geschichte entscheiden. Da war ich falsch informiert. Der Landtag sollte das wohl nur zur Kenntnis nehmen. Und dieser Punkt ist dann auch in 2 Sitzungen gar nicht drangekommen, jeweils im Landtag. Das war aber auch nicht nötig, weil dieser Verkauf einfach von der Verwaltung und der Regierung in einem Haushaltsgesetz soweit autark vorbereitet wurde. Das heißt, man ist sich da einig geworden und hat als Regierung sozusagen das alles erstmal zu Papier gebracht, dass es einen Deal gibt, wo das Land dann auch wirtschaftlich meint, gut bei wegzukommen. Man hat diesen Vertrag soweit vorbereitet und er kann also von der Exekutive dann ausgeführt werden. Das Phantasialand hat so und so viel Hektar Wald anderswo zum Tausch gegen diese Waldflächen, die dann dem Hotelneubau zum Opfer fallen sollen, zum Tausch angeboten. Und das ist vertraglich festgehalten worden. Ob dies jetzt tatsächlich umgesetzt wird, diese Info stimmt, das hängt davon ab, ob die Stadt Brühl dem Bebauungsplan und Aufstellungsbeschluss denn dann zustimmt. Und da ist es jetzt so, das hatte ich auch letztes Mal schon gesagt, dass im Moment eine Mehrheit von SPD und Grünen im Stadtrat das bis zum Ende der Legislaturperiode ausgeschlossen hat. Ja, ich werde berichten, wie es weitergeht. Drückt uns da weiterhin einfach die Daumen. So, wenn ich es zeitlich schaffe, werde ich heute Nachmittag auch noch in den Garten fahren und da die Kartoffeln anhäufeln. Letzte hatte ich gestern schon mit angefangen, aber zwei Reihen fehlen noch. Ich werde dann weiter, ich muss noch ein paar Zweige, ein paar Büsche zurückschneiden, die wieder zwischen diesen Zäunen da gewachsen sind. Ich muss den Kompost weiter auf die Beete bringen, damit bin ich noch nicht fertig geworden. Bisschen gießen und ansonsten die Zeit im Garten genießen. Ja, auch euch viel Spaß im Garten und bis zum nächsten Mal. Eure Ulrike.